Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
HG Butzko in SWR1 Leute, aufgewachsen in Gelsenkirchen im Stadtteil Schalke. Schauspieler, Regisseur, der zum politischen Kabarettisten wurde. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Hallo.
Wir kennen uns von einer Kabarettsendung in SWR2, dem Studio Brettl, was es lange Zeit gab. Deswegen duzen wir uns.
Machen wir.
Wie definierst du denn eigentlich Kabarett?
Ich für mich als das, was ich auf einer Bühne gerne von anderen selber hören wollen würde, selber zu erzählen.
Das klingt aber auch schon um die Ecke gedacht.
Absolut.
Ist das so ein Ding, was dich auszeichnet, um die Ecke zu denken?
Kann ich nicht sagen. Was mich nicht interessiert, ist einfach der schnelle Lacher, der Schenkelklopfer und die Reaktion, ja genau, so ist es. Ne? Also Politikerschelte, klar, macht Spaß, muss auch mal sein. Merkel muss man durch den Kakao ziehen und auch durchaus kritisieren. Aber was mich immer interessiert hat, waren Strukturen, waren Zusammenhänge, waren Hintergründe, waren Abgründe. Und egal, zu welchem Thema ich mich irgendwann mal interessiert, für welches Thema ich mich interessiert habe, irgendwann kam so ein Moment, wo ich merkte, ich muss recherchieren. Ich möchte mich schlau machen. Und diesen Prozess des sich selber Schlaumachens nehme ich mit auf die Bühne. Das heißt also stellvertretend für die Zuschauer habe ich einen kleinen Wissensvorsprung und komme aber nicht von oben herab, sondern sage, pass auf Leute, ich wusste es bislang auch nicht, aber ich erzähle jetzt mal was ganz Interessantes.
Im Kabarett kommt nur noch eine Schwierigkeit dazu, zu diesem Wissen dann auch noch etwas Lustiges und Humorvolles rauszumachen. Ja. Das ist ja letztendlich die Leistung. Wie schwierig ist das?
Das ist letztendlich eine Fingerübung, eine Technik. Also einfach, ich habe das große Glück gehabt, sehr früh einen Regisseur kennenzulernen zu dürfen, den Thorsten Sievert. Der hat mir gesagt, pass mal auf, bei dem Anspruch, den du an deine Texte hast und damit an dein Publikum, musst du dir angewöhnen, jede vierte Zeile muss ein Gag hin. Und wenn es nur ein Schmunzler ist oder nur irgendein Bruch, du kannst nicht einfach einen Vortrag halten.
Damit man auch mal Luft holen kann.
Absolut, ne? Genau. Das heißt, und diese Technik, jede vierte Zeile muss ein Gag hin. Entweder ein Lacher, ein großer Brüller oder auch nur ein kleiner Schmunzler zur kleinen Auflockerung, den habe ich mir angewöhnt.
Das klingt ja so ein bisschen wie eine Choreografie, die es dann auch dabei gibt. Ist das so? Hat dein Programm eine Choreografie?
Eine Dramaturgie auf jeden Fall. Also was mich reizt, ist im Laufe des Schreibens eines Programmes irgendwann einen Punkt zu erwischen, an dem das Ganze rund wird. Also ich mache kein klassisches Nummernkabarett, also Thema 1, Thema 2, Thema 3, Thema 4. Ich ziehe mich auch nicht um, ich parodiere keine Stimmen, sondern ich versuche, das Ganze in irgendeinen Bogen zu fassen, wo sozusagen die Schlussnummer plötzlich irgendwie auf den Anfang wieder verweist oder auf den roten Faden. So, also eher ein dramaturgischer Kniff.
Und bei dir heißt es Kumpelkabarett oder Thekengespräch. Woher kommt der Begriff?
Das haben Kritiker mir mal nachgeschrieben. Wahrscheinlich oder vermutlich aufgrund der Tatsache, dass ich eben nicht von oben herab doziere und nicht wie ein Besserwisser auftrete, sondern wie einer, der es sich besser wissend gemacht hat.
Und Ordnung ist das halbe Leben, Chaos ist die andere Hälfte. Ist auch so ein Spruch von dir.
Aber aus meinen Anfangszeiten, den hast du dir gemerkt.
Ja, wo bist du ganz besonders ordentlich?
In meiner Terminplanung, in meiner Zuverlässigkeit. Also wenn es darum geht, Termine zu fixieren, Verabredungen einzuhalten, da habe ich mir angewöhnt, zuverlässig zu sein.
Wo bist du ganz besonders chaotisch?
Nach dem Auftritt. Wenn der Abend ausklingt, da glaube ich, da lasse ich 5 gerade sein.
Das sieht dann wie aus?
Dann geht's schon mal aufs Oktoberfest.
Okay. HG Butzko macht Kumpelkabarett. Kumpel steht ja auch für Freund. Du bist in Gelsenkirchen auf Schalke geboren. Vielleicht gehen wir gerade mal so ein bisschen Ruhrdeutsch durch. Schicht im Schacht heißt?
Ja, das heißt einerseits natürlich, dass tatsächlich der Bergarbeiter jetzt Feierabend hat. Heißt aber eben auch übertragen, dass Schluss ist mit lustig. Also
Feierabend.
Wenn irgendeinem etwas jetzt reicht, die Schnauze voll, dann ist Schicht im Schacht. Jetzt bis hier und nicht weiter.
Hat sich eigentlich auch so eingebürgert, gebraucht man noch im täglichen, oder?
Richtig. Ja. Ich weiß noch nicht, ob auch außerhalb Nordrhein-Westfalens. Bei euch auch hier im SWR?
Ich weiß es nicht. Also habe ich hier jetzt selten gehört, aber Malochen kennt man ja auch.
Arbeiten, ja. Hart arbeiten.
Dönekes,
dummes Zeug. Sperenskes.
Und Pölen?
Pölen Fußball spielen.
Da bist du ja Experte für. Jetzt gerade wird der Fußball auch politisiert durch Özil und Gündogan, die Erdogan ein Trikot überreicht haben mit Mein Präsident. Ja. Vertretbar oder nicht?
Inhaltlich nicht, formal ja. Inhaltlich natürlich völlig dummes Zeug, einem Sultan auch noch zu huldigen. Da gab es in den USA Sportler, die haben ihrem eigenen Sultan, nämlich Herrn Trump, den Besuch verweigert. Also man muss nicht argumentieren, wie es ja, glaube ich, Gündogan getan hat, wie als Akt der Höflichkeit kommt man nicht absagen. Das kann man sehr wohl. Und zwar auch als Akt der Höflichkeit. Auf der anderen Seite, und das darf man nicht unterschätzen, wir leben in einer Demokratie. Und das heißt, die beiden hatten schlicht und einfach das Recht, den Mann zu treffen, der eben in ihrem Herkunftsland, in dem Land, glaube für beide den zweiten Pass auch noch besitzen, zu treffen. Man mag das inhaltlich komplett verwerflich finden und ich tue das, aber rein formal, demokratisch hatten sie das Recht dazu. Spannend finde ich eigentlich nur Folgendes, wie der DFB jetzt sich da raus aus der Affäre zieht. Das erste Heimspiel vor deutschem Publikum, wenn die beiden auf dem Platz sind und dann den Ball kriegen, dann achten wir mal drauf, wie die Ränge reagieren.
Es gab ja jetzt auch Umfragen, da haben 66% der Deutschen gesagt, sie sehen das Ansehen der Nationalmannschaft dadurch auch geschadet. Wie siehst du das?
Ich kann mit dem Begriff Nation sowieso wenig anfangen. Also ich bin zufällig in einem Land geboren worden, das große Glück gehabt, auf einem Flecken dieses Planeten das Licht der Welt erblickt zu haben, wo es einigermaßen strukturell und gut organisiert läuft. Ich kann dafür nichts. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vor meiner Geburt irgendwas geleistet hätte, um sagen zu können, Mensch, toll, ich habe es verdient, Deutscher zu sein. Also von daher, ich denke nicht in Nationalismen, ich denke nicht in Ideologien, ich denke auch nicht in Religionen. Das heißt, letztendlich beobachte ich das nur. Und ich habe es ja gerade gesagt, wenn das erste Heimspiel vor deutschem Publikum stattfindet und Özil und Gündogan stehen am Platz und kriegen den Ball, in dem Moment möchte ich die Pfiffe mal, ich bin gespannt.
Wir achten drauf, was passiert. Ja. Aber die Politisierung des Sports, die spürt man ja an unterschiedlichen Bereichen. Auch bei den Olympischen Spielen Nord- und Südkorea, die gemeinsam auftraten. Inwiefern gibt es dem Sport auch ein Recht, politisch zu sein, oder sollte man sich da komplett raushalten?
Na, das haben doch schon die Olympischen Spiele 1980, 1984. Die einen fanden in Russland statt, wurden vom Westen boykottiert. Die 84 fanden in den USA statt, wurden vom Osten boykottiert. Sport war immer politisch, war nie unpolitisch. Also die Argumentation, Sport hat mit Politik nichts zu tun, ist Wohlfeil. Das ist albern. Wenn es heißt, das Private ist sogar politisch, ist der Sport als öffentliche Tätigkeit so erst recht politisch. Also sich da rauszureden, das ist zu billig.
Der freie Radikale des deutschen Kabaretts. Hagi Butzko heute Vormittag zu Gast. Politik und Wirtschaft spielen in den vergangenen Jahren eine ganz besonders große Rolle in deinen Programmen. War das schon von Anfang an so? Vor 20 Jahren hast du begonnen mit Butzkolonne.
Ja, nee, das war ein Thema, was mich plötzlich ansprang. Es gab den Moment, als Angela Merkel zusammen mit dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück vor die Kameras trat und den Satz sagte, die Einlagen der deutschen Sparer sind sicher. Das ist jetzt erstmal ein Wort, wo man Gag drauf machen kann. Schuh-Einlagen, Slip-Einlagen. Da hat die ganze deutsche Kabarett-Comedy-Branche sofort sich drauf gestürzt. Ich mich auch. Aber dann habe ich mich gefragt, Moment mal, wieso müssen die das betonen? Sind die nicht sowieso sicher? Und habe genau das da begonnen, diesen Prozess, mich schlauer zu machen, zu recherchieren, reinzuwühlen. Und habe zum Beispiel festgestellt, nee, sind sie nicht. Wenn man einer Bank Geld gibt, gibt man ihr es nicht zur sicheren Verwahrung, sondern man gibt ihr quasi einen Kredit. Und Kredite können platzen. Also auch Geld, das du in der Bank gibst, kann sich in Luft auflösen, verschwinden. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und im Laufe der Zeit habe ich dann tatsächlich noch weiter über das Bankensystem, über das, wie Banken funktionieren, wie Banken die Wirtschaft finanzieren, die Privatkunden und rein. Und dann habe ich tatsächlich so mich weit reingeforscht und reingewühlt, dass dadurch drei komplette Programme entstanden sind zum Thema Finanzkrise, Banken und Wirtschaftssystem.
Weil dieser Stoff einfach auch so viel hergegeben hat. Ja. Wir wollen ja auch mal reinhören in dein Programm. Ein Ausschnitt aus der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises. Vor 4 Jahren war das. Hagi Butzko.
Alles, was ich über Wirtschaft weiß, weiß ich von meinem Opa. Der war noch früher Bergmann in Gelsenkirchen. Der hat noch höchstpersönlich unter Tage gearbeitet. Das heißt, mein Opa, der wusste noch, wie man an Kohle kommt. Und abends in der Kneipe hat er seine Zeche immer sofort gezahlt. Der hat nicht anschreiben lassen, der hat keinen Deckel gemacht. Mein Opa, der wusste noch, wie man eine Wirtschaft ohne Schulden hinterlässt. Und mein Opa hat mir 2 Dinge fürs Leben beigebracht. Erstens, man soll das Fell des Bären nicht verkaufen, bevor man ihn erlegt hat. Zweitens, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und wisst ihr, was das heißt auf gut Deutsch? Mit Einnahmen kalkulieren, die noch nicht auf dem Konto sind, funktioniert nur, wenn man so blöd ist und Wachstum für unendlich hält. Ja, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich habe von Wirtschaft keine Ahnung. Ich gehöre wie ihr zu den 99% aller Leute, die von Wirtschaft keine Ahnung haben. 99% aller Leute sind wirtschaftlich betrachtet Idioten. Nur 1% hat Ahnung. Und das sind die Fachidioten. Das Problem ist nur, dass die in der Wirtschaft nichts zu sagen haben. Die Entscheidung in der Wirtschaft treffen welche von den 99%. Und das sind die Vollidioten.
Ja, und du hast dich dann einem Entscheider ganz besonders gewidmet in diesem Programm, nämlich Jörg Asmussen. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name noch was.
Ja, da bin ich auch eben durch Zufall drauf gestoßen. Frag mich nicht mehr wie. Plötzlich sprang mich dieser Name an. Der saß in diversen Aufsichtsräten, der saß im Bundesfinanzministerium, der war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter diversen Finanzministern. Und zwar CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, ich glaube die SPD, egal wer aus welcher Partei der Finanzminister kam, über Jahre hinweg war der Staatssekretär immer Fips Asmussen, ne? Genau. Und dann habe ich einfach mal mich gefragt, wie kann das denn sein? Und mich über diesen Mann schlau gemacht. Und auch da bin ich auf Informationen gestoßen, die man nicht für möglich hält.
Ja, seine Frau saß dann zum Beispiel auch in einem wichtigen Gremium an der Börse. Und es gab sehr viele Verstrickungen.
Er saß in diversen Aufsichtsräten, er saß in diversen Gremien, er saß in diversen Beraterzirkeln und hat quasi die Finanzkrise, die jetzt in den USA quasi ausgelöst wurde, aber natürlich auch in Deutschland Konsequenzen hatte, die Konsequenzen der Finanzkrise in Deutschland, hier mussten ja auch Banken gerettet werden mit hohen Summen. Das, was hier bei uns schief lief, da hatte der immer seine Finger mit im Spiel. Der hat also falsch beraten, dann hat er falsch geraten, dann hat er falsche Tipps gegeben, wie man seine falschen Beratungen wieder korrigieren kann. Also die Finanzkrise in Deutschland haben wir zum großen Anteil diesem Jörg Asmussen zu verdanken.
Wie wütend macht dich das?
Belustigt mich eher. Nein, Wut ist, wie soll ich sagen, nee.
Ist nicht der richtige Antrieb, um auf die Bühne zu gehen.
Da geht es ja jetzt nur um Dummheit, da geht es ja jetzt nur um Größenwahn. Das ist eher was, worüber ich mich lustig machen kann.
Es geht auch um großen Schaden, der angerichtet
wird. Ja, der macht mich wütend, klar. Aber nicht an dieser Stelle. Also die Konsequenzen dieser Politik, wenn Leute tatsächlich ihre Existenz dadurch vernichtet sehen, das macht mich wütend.
Menschliche Intelligenz oder wie blöd kann man sein? Damit ist HG Butzko auf Tour heute Abend in Stuttgart, morgen in Offenburg. Gab es für dieses Programm einen ganz besonderen Auslöser?
Wie immer, ja klar. Es ist immer wieder ein Moment, der mich reizt. Es gibt eine Stelle und zwar bekam ich irgendwann vermehrt so E-Mails, so Einträge in meinem Gästebuch oder eben auf diversen sozialen Netzwerken, ich sei doch auch nur so ein typisch feiger Kabarettist, der sich nicht traut, den Islam zu kritisieren. Und dann habe ich gedacht, okay, mach mich schlau, weil ich kenne mich mit dem Islam nicht aus. Und habe herausgefunden, ja, man kann vieles am Islam kritisieren. Was im Koran steht, was unter Verhaltensweisen von Muslimen stattfindet, und zwar sowohl unter Gemäßigten als auch Radikalen. Und dann habe ich aber herausgefunden, jeder einzelne Vorwurf, der berechtigterweise in diese Richtung stößt, kann man aber auch zum Beispiel auf die Heilige Schrift des Christentums anwenden, auf den Buddhismus. Also das heißt, irgendwann war mir klar,
Was im Namen der Religion eigentlich auch falsch ist.
Das heißt, die Kritik am Islam, die von mir da eingefordert wurde, die habe ich aufgenommen, um mal tatsächlich in das Gebiet der Religionskritik vorzustoßen.
Hast du ein Beispiel?
Letztes Jahr hat anlässlich des Lutherjahres eine evangelische Jugendorganisation in Düsseldorf Kondom in Umlauf gebracht, auf den Luthersprüche zu lesen waren. Und dann hat die evangelische Landeskirche die Aktion gestoppt mit der Begründung, es sei nicht ratsam, wenn auf Kondomen Luthersätze zu lesen sind, wie zum Beispiel, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Das ist doch brüllend absurd. Und genau in dieser Situation stecken wir, dass die eine Religion in ihrer Absurdität der anderen quasi nur den Spiegel vorhält. Das heißt, jeder Mensch hat das Recht auf Religiosität als Privatangelegenheit. Aber ich finde eben, das Problem, das wir zurzeit haben, mit, in Anführungszeichen, dem Islam, ist einfach, dass unser Staat nicht säkular aufgestellt ist. Dass wir zum Beispiel im Grundgesetz nicht drinstehen haben, dass Staatsgesetze Vorrang vor Religionsgeboten haben. Das ist ein großes Versäumnis zum Beispiel.
Aber hängt das nicht auch mit einer Suche nach Identität zusammen? Ich denke jetzt gerade auch an die Kreuze, wieder die in Bayern großes Thema sind, weil man da versucht, einen Heimatbegriff vielleicht auch zu definieren, weil sich die Heimat anders nicht definieren lässt?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was komplexer ist als einfach nur hier bin ich geboren, hier soll es so bleiben, wie es schon immer war. Das hat in der Geschichte nie funktioniert. Ich bin da eher so philosophisch angehaucht wie Home is where my heart is. Also Herzlichkeit, menschliche Intelligenz, so heißt das Programm, bedeutet ja auch wieder doppeldeutig, nicht nur eben die Intelligenz des Menschen, sondern auch menschlich im Sinne von humanistisch. Eben Nächstliebe, Toleranz. Natürlich hat Toleranz auch Grenzen. Natürlich müssen wir auch gegen Kriminalität und gegen Terror vorgehen. Das wird doch gar nicht in Abrede stellen. Aber das Pauschalisieren von Diskriminierung und Ausgrenzung, das ist das Extrem, womit wir nicht weiterkommen werden.
Ja, aber da werden wahrscheinlich viele auch argumentieren und sagen, naja, Herzlichkeit, Menschlichkeit kann ja eben auch missbraucht werden. Stichwort ja. Flüchtlingskrise 2015. Ja. Wie reagierst du darauf?
Differenzieren, ganz klar. Der Missbrauch von Recht und Gesetz muss natürlich verfolgt und bestraft werden, aber auch eben der Missbrauch gegen die berechtigten Ansprüche und Rechte von Flüchtlingen vorzugehen, muss genauso bestraft werden.
Wie sieht es heute Abend im Programm dann aus, diese menschliche Intelligenz, oder wie blöd kann man sein? Wie steigst du ein?
Erstmal aktuell. Der erste Satz des Abends lautet, wie blöd kann man sein? Eine Frage, die die US-Amerikaner mit ihrer Entscheidung, wer Präsident werden soll, ein für alle Mal die treffendste Antwort geliefert haben. Früher war Amerika mal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Jetzt ist es das Land der unmöglichen Begrenztheiten.
Ist das nicht auch dieses typische Bashing, wo man sagen würde, ja, typisch Kabarettist?
Ja, aber damit fange ich ja nur an. Und dann geht der Abend noch 2 Stunden weiter. Und dann bohre ich rein, tiefer und tiefer und tiefer. Und das Motto ist dann am Ende, es reicht nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Man muss sich mit demselben Finger auch immer an die eigene Nase zu fassen.
Im Kabarett geht es ja auch darum, die Finger auf die Wunden zu legen. Wo gibt es zum Beispiel Situationen, wo das Publikum, man erkennt das ja oft so an diesen Ho-Ho-Ho-Lachern. Oh, da ist aber
über das Ziel hinausgeschlossen. Oder also Ho-Ho-Ho, das ist das eine, das andere, wenn sie abbricht. So richtig, so.
Passiert in welcher Situation?
Das passiert in dem Moment. Ich habe eine Nummer drin, wo ich scheinbar Zitate aus dem Koran vorlese, die ganz menschenverachtend und ganz schrecklich brutal und grausam sind. Und dann zeigt sich, das sind aber alles Zitate aus der Bibel.
Sein Kabarett ist so nachhaltig, dass es noch Tage drauf einen beschäftigt hat. Dieter Hildebrandt hat das mal über unseren Leutegast Hagi Butzko gesagt. Ihr hattet, glaube ich, ein ganz besonderes Verhältnis. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich habe in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft gespielt. Und nach meinem Auftritt stehe ich immer noch im Zuschauerraum und verkaufe CDs und gebe Autogramme, mache ein bisschen Smalltalk, lass mich gerne noch inspirieren, lass mir noch Kritik anhören. Da steht plötzlich Dieter Hildebrandt vor mir, der ohne irgendeinem was zu sagen heimlich sich in die Vorstellung reingesetzt hat und hat dann anschließend wohl auch diesen Satz gesagt und mich eingeladen, bei seinem Internet-Kabarett-Fernsehprojekt Störsender TV mitzumachen.
Das war was genau?
Der älteste, also an Jahren und auch dienstälteste Kabarettist Deutschlands hat sich im jüngsten Medium, das es gibt, versucht.
Ein YouTube-Kanal war das im Grunde, ne?
Im Grunde genommen ein YouTube-Kanal, Störsender TV, auf der eben er als Gastgeber, Dieter Hildebrandt, eine Mischung aus Magazin, politischem Magazin, Satire und Zuspielern. Also wenn man so will, was wie Extra 3, nur ohne Publikum. Das hat aber er eben als Frontmann gemacht und dann gab es eben Beiträge und dann sollte ich regelmäßig auch in diesem Projekt Beiträge machen. Ein wunderbares Projekt. Und dann ist er nach 9 Monaten leider verstorben und damit war das Projekt tot.
War Dieter Hildebrandt jemand für dich, der dich auch zum Kabarettisten hat werden lassen? War das so etwas wie ein Vorbild?
Naja, in meiner Jugend, als ich so 14, 15, 16, 17 war, da gab es bei uns die Punker und die Popper. Da gab es die Friedensbewegten, die Anti-AKW-Bewegung und die Karrieristen, die Golffahrer. Die Lacoste- und Armani-Träger und die Parker- und Arafat-Tuchträger. Also es gab zwei große Koalitionen, zwei große Fronten in Deutschland. Das waren die politisch Interessierten und zu denen gehörte ich. Und dann gab es die Friedensbewegung und dann gab es eben die Anti-AKW-Bewegung. Und im Fernsehen gab es dann für mich Kabarett. Das war die Entdeckung, das war die Lach- und Schießgesellschaft und der Scheibenwischer.
Und dennoch bist du erstmal Schauspieler geworden. Was hat dich dahin gebracht?
Die Theater-AG an meiner Schule war so eine Form, mich überhaupt in dieser Richtung auszuprobieren. Das Kabarett war nur so eine Sache, die ich geliebt habe, von der ich Fan war. Ich hatte nie mit dem Gedanken gespielt, selber Kabarett zu machen. Ich habe erstmal jahrelang mich an diversen deutschen Stadttheatern als Schauspieler engagieren lassen. Habe dann teilweise auch Regie geführt und da gab es eine Flaute. Das war 1996. Da hatte ich plötzlich nach sieben Jahren Schauspielerei an deutschen Stadttheatern kein Engagement, hatte nichts zu tun, hatte Zeit und dachte mir, jetzt muss doch aber Geld reinkommen. jetzt weiß ich was, ich probiere mal aus, ein eigenes Kabarettprogramm zu schreiben.
Wobei Schauspieler in Gelsenkirchen, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da bürgerliche Eltern sagen, Jung, lern doch erstmal was Vernünftiges, genau, bevor du an die Bühne gehst.
Natürlich. Wie war das? Du warst quasi dabei bei dem Gespräch.
Und inwiefern hast du es deinen Eltern dann zeigen können? Wie hart war dieser Prozess, sich auch durchzusetzen? Hat ja viel mit Rebellion dann auch zu tun.
Nee, das hat damit zu tun, dass der Wunsch stärker war. Es gab einen Deal mit meinem Vater, es gab ein Agreement. Und das lautete, okay, pass auf, ich unterstütze dich jetzt finanziell bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und in dieser Zeit kannst du machen, was du willst. Danach drehe ich den Geld dann zu. Wenn du jetzt kein Studium anfangen willst, dann musst du sehen, wie du weiterkommst. Fand ich eigentlich im Nachhinein betrachtet eine sehr coole Ansage. Und ich hatte bereits einen Studienplatz für Psychologie in Dortmund durch die ZVS bekommen. Und ich dachte mir, okay, wenn es nicht anders geht, dann gehe ich in Psychologie studieren. Und wenige Wochen zuvor bekam ich ein Vorsprechen am Theater in Hof. Hab das angenommen, vorgesprochen, bin engagiert worden.
Aufgewachsen in Gelsenkirchen, auf Schalke, muss man immer wieder zusagen. Bei dir, man hört es aber, glaube ich, auch.
Vom Stadion, Glückaufkampfbahn, ja, habe mich geprägt. Wobei ich mich nicht über den Fußball definiere. Das ist natürlich ein Bestandteil meiner Vita. Und klar bin ich auch Fan. Aber viel entscheidender ist eben, dass Gelsenkirchen-Schalke ein Arbeiterviertel war. Also Bronx, das ist tatsächlich, also schöne Wohngegend ist woanders.
Inwiefern hat dich das geprägt? Weil Schauspieler gab es da vermutlich keinen in der Nachbarschaft.
Nicht unbedingt, aber es gibt viele Schauspieler aus dem Ruhrgebiet. Also eben Ingo Naujoks, Ralf Richter, Armin Rohde. Das ist schon eine Strukturregion, die raue Charaktere prägt und eben Bescheidenheit einerseits, Demut, sehr rau, aber herzliche Umgangssprache und natürlich eben auch ein bisschen sich durchboxen können, die Ellbogen ausfahren können. Da kommst du nicht drum rum.
Du bist dann in vielen Häusern gewesen als Schauspieler, warst in Wuppertal, ja. Warst in Baden-Baden. Inwiefern hast du dieses Durchboxen dann auch gespürt?
Wenig bis gar nicht. Also der Deutsche Stadttheaterbetrieb, das waren 7 Jahre meines Lebens, die ich nicht missen möchte. Ich habe da viel gelernt. Aber letztlich ist ja ein deutsches Stadttheater ein Amt, eine Behörde. Und wer die Mentalität von anderen Behörden kennt, wie die Leute drauf sind, die Beamten, die dort arbeiten, der weiß dann jetzt auch, warum die Qualität des Deutschen Stadttheaters so ist, wie es ist. Es ist sehr oft Abliefern auf Weisung.
Ja, aber gerade die stehen ja oft auch in der Kritik und unter sehr hartem Druck. Wenn wir Wuppertal nehmen, da wurde das Schauspielhaus auch geschlossen. Ich meine, du warst sicherlich vorher da. Aber inwiefern war dieser Druck dann auch zu spüren?
Für mich auf der Bühne gar nicht. Für mich war der Druck darin, meine Rolle gut zu spielen und irgendwie mit einem Regisseur klarzukommen, der eben, und das ist in 7 Jahren die Erfahrung, sehr oft waren die Regisseure eben sehr unkreativ und eben sehr fantasielos und untalentiert. Das war teilweise wirklich eine Beamtenmentalität, die da Schauspieler von links nach rechts gehen ließ und Text aufsagen in Kostüm und Gängen. Das war es nicht, weshalb ich auf die Bühne wollte.
Gab es da Reaktionen von euch als Schauspielern? Habt ihr da auch schon mal rebelliert?
Vor allen Dingen nach Schluss der Probe haben wir uns dann mit hochprozentigem Alkohol die Birne so zugeballert.
Das ist aber eher die Frustration.
Genau. Um am nächsten Morgen bei der Probe vor lauter Kater die Schmerzen nicht spüren zu müssen, der Regisseur in einem auslöst.
Da konntest du nur fliehen aus diesem Beruf.
Es war ein Geschenk, es war eine Fügung des Schicksals, wenn ich an sowas glauben würde, dass tatsächlich irgendwann diese alte Liebe zum Kabarett sich bei mir dann nochmal meldet und sagt, probier's doch mal.
Und jetzt auf der Bühne zu stehen als Kabarettist, ist das dann ganz weg von einer Rolle oder spielt eine Rolle auch eine Rolle?
Ich spiele in jedem Programm auch noch eine Figur. Den Chris die Motten, das ist so ein langhaariger, verpeilter, verschnarchter Typ. Das ist das eine, der so eine ganz andere Sicht nochmal hat. Und natürlich weiß ich aufgrund von Erfahrung als Schauspieler, wie man sich auf einer Bühne zu verhalten hat, aber ich versuche tatsächlich so nah wie möglich an mir privat zu sein. Natürlich bin ich eine Bühnenfigur, wenn ich auf der Bühne stehe. Also, und es sind geschriebene, geschliffene Texte. Aber ich versuche es möglichst authentisch rüberzubringen.
Ja. Menschliche Intelligenz oder wie blöd kann man sein, ist das aktuelle Programm. Mhm. Im September kommt schon wieder ein neues. Ja. Echt jetzt?
Alle 2 Jahre.
Wann entscheidest du, dass ein Programm dann, ich sag mal in Anführungszeichen, durch ist, dass ein neues kommen muss?
Nee, ich mach grundsätzlich alle 2 Jahre ein neues Programm. Das ist einfach mein Rhythmus. Und egal, wie sich ein Thema entwickelt oder nicht, ein Programm entwickelt oder nicht, nach 2 Jahren gibt es ein neues.
Brauchst du diesen Druck?
Nee, diesen Spaß. Es gibt einfach zu viele Themen und ich merke einfach auch, wenn ich ein Programm spiele, egal zu welchem Thema, so die letzten 2-3 Monate tatsächlich haben sich die Dinge auch grundsätzlich in der Gesellschaft, in der politischen Themenlage so geändert, dass die Brisanz meines jeweils derzeitigen Programms tatsächlich ein bisschen raus ist.
Echt jetzt? Sagt noch nicht so viel. Um was geht's?
Es geht um unseren Umgang mit Digitalisierung. Also einerseits eben das, was sich in Kommentarspalten, Diskussionsforen im Netz so abspielt. Und andererseits eben, wie wir alle tatsächlich von der Digitalisierung beeinflusst bis bedroht sind. Auslöser war wieder ein kleiner Moment. Wie bei meinem anderen Programm. Ich wollte einen Sketch machen darüber, dass im Zuschauerraum, im Kabarett sehr oft Leute sitzen und während des Programms auf ihr Handy glotzen. Sie denken, man merkt es nicht, aber man sieht es von der Bühne aus sehr deutlich.
An was bei Konzerten ja auch passiert, überall.
Ja, aber im Kabarett ist es eine andere Situation. Also es ist ja auch im Ballett oder in der Oper oder im Schauspiel. Beim Rockkonzert kann man es ja mitfilmen, aber im Kabarett ist ja jemand in dem Moment mit seinem Handy beschäftigt und hört nicht zu.
Hat ja auch mit Respekt zu tun, dem Künstler gegenüber.
Ja, und auch mit der Respekt der eigenen Geldausgabe, die man im Eintritt gezahlt hat, um das mitzubekommen, was der Künstler zu sagen hat. Und da wollte ich einen Sketch drüber machen, dass Leute im Kabarett auf ihr Handy glotzen. Und dann habe ich mir gefragt, warum machen die das eigentlich? Warum gibt es jeden Abend mindestens einen, der nicht davon lassen kann, darauf zu glotzen? Und dann habe ich wieder angefangen zu recherchieren und reinzuwühlen und reinzuarbeiten und bin auf interessante Dinge gestoßen.
Auf was bist du gestoßen? Verrat uns schon mal so ein bisschen. Wir können noch nicht ins ganze neue Programm gucken, aber was ist so die Essenz, die vielleicht auch überraschend war für dich?
Dass fast alle Menschen permanent auf ihr Handy glotzen müssen, dieses Zwanghafte, ist kein unbeabsichtigter Nebeneffekt dieser Entwicklung, dieser Technologie. Es ist, wie Aussagen von Whistleblowern, von ehemaligen internen Mitarbeitern von Google, Apple und Facebook, und zwar Hochrange, Management-Ebene, Chefprogrammierer, die sagen alle, das ist das beabsichtigte Hauptanliegen dieser Produkte.
Ja,
sie machen uns ganz bewusst mit voller Absicht süchtig.
Du kannst aber natürlich auch gegen argumentieren. Dennoch ist es ja eine freie Entscheidung, ob man das Handy in die Hand nimmt oder nicht.
Ja, dem widerspricht, dass die Entwickler, die dieses machen im Silicon Valley, ihre eigenen Kinder verbieten, in sozialen Netzwerken zu sein, Tablets zu benutzen. Sie schicken sie auf Waldorf- und Montessori-Kindergärten und Schulen, weil sie wissen, da gibt es keine Computer. Also das heißt, sie wissen ganz genau, welche Schäden sie bei Kindern und Heranwachsenden anrichten.
Welche Vorteile entstehen dann für diese Entwickler durch die Sucht? Geht es letztendlich wieder nur ums Geld?
Scheint so.
Wie schaffst du dann 2 Stunden rund um dieses Programm?
Ich bin noch dabei. Premiere ist erst im September.
Wie recherchierst du da? Also du musst dich da ja wirklich reinfuchsen und auch wissenschaftliche Untersuchungen mit reinbeziehen. Mhm. Es gibt dieses Suchtverhalten, was man sagt, es ist ein Belohnungssystem, mhm, wenn man aufs Handy guckt. Ja. Das spielt wahrscheinlich auch mit rein.
Ja, aber dann stößt man wie bei einer Dominosteinkette. Man stößt den vorderen Stein um und die anderen plötzlich ergeben sich. Wie ein Faden, den man rauszieht und dann hangt man sich an diesem Faden entlang, stößt man zum Beispiel auf die Aussage eines ehemaligen Chef-Management-Ebenen-Mitarbeiters von Facebook, der sagt, wir haben diese kleinen Smileys, diese Daumen hoch-Symbole, diese gefällt mir-Symbole, die haben wir ganz bewusst erfunden, weil wir wissen, die stoßen Dopamin aus.
Dieses Belohnungssystem, ja, eben.
Das,
ja,
heißt, sie könnten sofort auch wieder abschaffen. Nein, sie wissen ganz, weil es geht darum, den Benutzer zu binden. Sie sollen möglichst viel Zeit damit verbringen, auf ihr Handy zu glotzen, weil das verschafft den Konzernen Daten und Daten ist das Geschäft.
Wie ist dein eigenes Verhalten in sozialen Medien?
Ich bin, als ich das erfahren habe, sofort aus Twitter und Facebook raus, habe alles gelöscht. Ich habe auf meinem Handy keine Push-Up mehr. Ich kriege keine Informationen. Ich habe sogar mein Mail-Programm auf meinem Handy stillgelegt. Also wenn ich E-Mails abrufen will, dann will ich in aller Ruhe an meinem Schreibtisch und nicht mehr unterwegs. Das heißt, mein Handy hat nur noch 2 Funktionen, nämlich telefonieren und SMSen schreiben. Und so war es ja ursprünglich auch mal gemeint.
Heute Abend in Stuttgart im Renitenztheater, morgen Abend in Offenburg, HG Butzko. Kabarettist seit 20 Jahren, seit 21 Jahren stehst du inzwischen auf der Bühne. Inwiefern hat dich das Bühnenleben geprägt?
Naja, es hat meine Welt verändert, ganz klar. Als Schauspieler am Stadttheater ist man mehrere Jahre an einem Ort und verlässt diesen Ort nicht. Und diese Lust rumzukommen, diese Sehnsucht, ganz viel zu entdecken und zu erleben, Menschen zu treffen, Menschen wiederzutreffen, das ist ein Aspekt dieses Berufes, den ich nicht missen möchte. Das ist wunderschön.
Wie wichtig ist das vielleicht auch gerade für den Beruf, um mitzubekommen, worüber die Menschen auch aktuell reden?
Ja, vor allem, dass man eben zwischen Flensburg und Garmisch, wie es so schön heißt, eben sehr viel unterschiedliche lokale Begebenheiten entdecken kann, aber auch viel Gemeinsamkeiten. Man entdeckt plötzlich, dass es manche Probleme, manche Situationen überall die gleichen sind und jeder meint aber nur, es wäre bei ihm nur so. Und andere Situationen sind halt wirklich so lokal und einzigartig, dass man es auch wieder nur lieben kann.
Lachen die Menschen der Nachregion tatsächlich unterschiedlich?
In meinem Programm nicht, weil ich eben kein Typenkabarett und kein Dialektkabarett mache, sondern...
Ruhrpottdeutsch ist schon rauszuhören.
Ja, das ist ein Akzent, aber was ich zu erzählen habe, spielt halt eben nicht auf einer Ruhrgebietsmentalität, die nur der Ruhrgebietler in seiner Frequenz versteht, sondern ich äußere mich eben zu Themen, die überall verständlich sind.
Das ist das Wichtige dabei. Gibt es schon mal Situationen, wo du gesagt hast, jetzt habe ich einfach keine Lust mehr auf meinen Beruf?
Ja, und zwar jedes Jahr eine Woche, bevor die Ferien anfangen, merke ich, jetzt ist aber auch gut.
Wie kommt es?
Ja, eine Erschöpfung, ganz klar. Weil es ist natürlich auch anstrengend, rumzufahren und jeden Abend so 3, 4, 5 Mal die Woche vor anderen Leuten auf einer Bühne zu stehen, 2 Stunden, 2,5 Stunden zu reden. Das ist Hochleistungssport. Der ist anstrengend, der schlaucht. Und irgendwann merkt man auch, jetzt brauche ich Erholung.
Man sagt, jede Szene hat so ihre Klischees. Welche Klischees hat die Kabarettszene?
Sie hatte mal das Klischee, dass im Publikum nur sozialdemokratische Lehrer sitzen. Das ist nicht mehr der Fall und schon gar nicht in meinem Programm.
Inwiefern hast du das festgestellt? Inwiefern hat sich das geändert? Simone Solger war neulich da, die hätte das eher noch unterschrieben. Das
Weil
ist das Lehrerpublikum.
Viele Veranstalter mir hinterher sagen, heute waren hier Leute, die ich noch nie hier gesehen habe. Oder heute waren sehr viele junge Leute hier, die ich noch nie hier gesehen habe. So.
Du managst dich selbst, bist einer der wenigen, der das macht. Bist du jemand, der alles unter Kontrolle haben muss?
Positiv, ich bin nicht teamfähig. Oder negativ formuliert, nein, ich habe so hohe Ansprüche an jemanden, der meine Tourplanung machen würde, dass die Aufmerksamkeit und die Konzentration, sich da eine Strecke, eine Tour zu basteln, von meinem Anspruch her so hohe Messlatte hat, dass ich das niemandem zumuten will, von mir permanent dann nur zusammengefaltet zu werden, weil es wieder nicht genügt.
Das heißt, du hast da Erfahrungen gemacht, hast Menschen zusammengefaltet?
Nein, das nicht. Nein, es ist nur so, ich habe tatsächlich an meinen Beruf selber einen hohen Anspruch. Und dann mache ich das eben dann selber.
Wie weit stehen da die Termine fest?
Die nächsten 12 Monate sind ausgebucht.
Ausgebucht, also nicht ausverkauft?
Ausgebucht, die Termine stehen fest.
Okay, ich sage herzlichen Dank. Heute Abend gibt's noch Tickets im Renitenztheater in Stuttgart, morgen dann eben auch in Offenburg. Morgen Vormittag dann übrigens bei meinem Kollegen Wolfgang Heim zu Gast, der ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger, der an Leukämie erkrankt ist und gegen den Krebs kämpft. Und bei dir, Hagi Butzko, bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche alles Gute.
Eins gehört.